Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Seit gestern tagen die deutschen katholischen Bischöfe. Bei dem viertägigen Treffen, an dem 69 Bischöfe unter Leitung ihres Vorsitzenden Georg Betzing teilnehmen, stehen mehrere Themen auf dem Programm und es werden kontroverse Diskussionen über Reformen in der Kirche erwartet. Unter anderem geht es um das bisherige kirchliche Arbeitsrecht. Auf die Diskriminierung queerer Beschäftigter hat die Initiative Out in Church aufmerksam gemacht. Es ist zudem die erste Vollversammlung seit der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens. In diesem und anderen Untersuchungen wird der katholischen Kirche systematischer Täterschutz und eine ebenso systematische Vernachlässigung der Opfer vorgeworfen. Es gibt die Forderung nach staatlicher Aufarbeitung. Ob sich allerdings am Staatskirchenverhältnis etwas ändert und ob sich in der katholischen Kirche etwas ändert, dazu hat meine Kollegin Christiane Florin recherchiert.
Deutschlands römisch-katholische Bischöfe sind seit 12 Jahren schmerzerfüllt.
Es ist ein sehr erlebnisreiches Jahr, das nun zu Ende geht. Wir haben erlebt, dass die Missbrauchsfälle uns intensiv beschäftigt haben. Wir haben gespürt, dass Menschen von der Kirche enttäuscht sind, dass auch Menschen die Kirche verlassen haben. Das ist schmerzlich für uns.
Sagte 2010 der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch. Es war das Jahr, in dem deutsche Medien erstmals umfassend über sexualisierte Gewalt in der römisch-katholischen Kirche berichteten. Seitdem gab es viele Gelegenheiten für episkopale Erschütterungsbekundungen. Aber wenn sich die Bischöfe in diesen Tagen zur Frühjahrsvollversammlung fürs obligatorische Gruppenfoto aufstellen, fällt auf: Personell ist alles beim Alten. Niemand musste wegen Vertuschung sexualisierter Gewalt zurücktreten. Die Rücktrittsgesuche von Hamburgs Erzbischof Stefan Heese und seinem Münchner Amtsbruder Reinhard Marx nahm Papst Franziskus nicht an. Auch der Kölner Rainer Maria Wölki ist nach seiner Auszeit wieder in der Bischofsrunde dabei. Über seinen Rücktrittsgesuch entscheidet Franziskus zu gegebener Zeit, wie es heißt. Dabei glaubten Medien noch Ende Januar dieses Jahres ein Beben ausgemacht zu haben, als die Kanzlei Westphal-Spielker-Wastel ihr Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising vorstellte. Rechtsanwalt Ulrich Wastel sprach von einer Bilanz des Schreckens und er fragte:
Es liegen nun, wir haben sie gar nicht mehr gezählt, wie viele Studien vorliegen und Gutachten und wie alles dann im Einzelnen heißt, vor. Und die Befunde sind eigentlich unisono bis 2002, ich würde sogar sagen bis 2010, wurde auf die Opfer keine Rücksicht genommen. Meine Damen und Herren, wie viele Gutachten, Studien braucht das Land eigentlich noch, um sich dieser Erkenntnis zu stellen?
Fast 2000 Seiten hat das Münchner Gutachten. Tausende weitere Seiten über verantwortungslose Verantwortliche in Aachen, Köln, Berlin und Hildesheim sind im Netz nachlesbar. Ob sie gebraucht werden oder nicht, es wird weitere Gutachten geben. Das Bistum Münster und das Erzbistum Freiburg werden bald Erkenntnisse vorlegen. In Freiburg dürfte der eingangs gehörte Ex-Erzbischof Robert Zollitsch im Fokus stehen. Das Beben wird routiniert abgefangen. Man habe den Ernst der Lage erkannt, sagt der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzing. Seine Generalsekretärin Beate Gillis erklärte Ende Januar im Deutschlandfunk:
Der Vertrauensverlust, der einhergeht mit der aktuellen Situation, ist dramatisch. Aber in der Situation ist es natürlich nicht nur wichtig, auf die Institution zu schauen, sondern es ist wichtig, dass die Bischöfe und auch die Verantwortlichen in den Bistümern sich immer wieder berühren lassen, auch von diesen Ergebnissen.
Die Bekundungen von Erschütterung und Berührbarkeit hört Gerd Pickel, Religionssoziologe an der Universität Leipzig, mit gemischten Gefühlen.
Ich deute das durchaus als einerseits ehrlich, dass man es empfindet, aber andererseits ist es natürlich durchaus zu hinterfragen, warum man jahrzehntelang nichts getan hat.
Die Kirchenleitung sei in einem Dilemma, sagt Gerd Pickel. Viele Gläubige signalisierten, es könne kein Weiter so geben und viele deutsche Bischöfe hätten das verstanden. Aber die römische Zentrale gebe die institutionelle Beharrungsstrategie nicht auf.
Die katholische Kirche hat schon sehr lange durchgehalten, das wissen wir ja. Und die Strategie, gerade jetzt sozusagen, wenn wir über Missbrauch reden, war ja in den Jahrzehnten vorher auch schon immer erstmal die gewesen zu sagen, ach nee, das sind Einzelfälle oder der Klassiker ist auch, na, in der Gesellschaft gibt es das auch. Das waren sozusagen immer solche Strategien, die funktionieren immer weniger. Manche Sachen nutzen sich natürlich auch irgendwie ab. Kirche ist ja sozusagen nicht nur Glauben, sondern auch Soziales. Und wenn man natürlich tief in solches Soziales hineinschneidet, also wenn man das Vertrauen verloren geht, dass die Kinder zum Beispiel, wenn ich sie dorthin schicke, ordentlich behandelt werden, dann habe ich ein grundsätzliches Problem.
Oliver Vogt war von 2015 an als Interventionsbeauftragter im Erzbistum Köln zuständig für das grundsätzliche Problem, von dem Gerd Pickel spricht. Vogt bearbeitete Fallmeldungen, wie das in amtlicher Sprache heißt. Er suchte Akten zusammen, wenn sich Betroffene sexualisierter Gewalt meldeten. 2020 verabschiedete er sich vom Arbeitgeber Kirche. Vogt misstraut offiziellen Erschütterungsbekundungen.
Erst dann Verantwortung zu übernehmen, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, wenn das Thema öffentlich ist, wenn in der Pressekonferenz die Fehler nachgewiesen werden. Das ist mir zu dünn.
Seine Arbeit beim Erzbistum Köln fand Oliver Vogt wichtig. Immerhin wirkte er entscheidend daran mit, dass ein klerikaler Mehrfachtäter vor Gericht kam. Ende Februar wurde der Kölner Priester Hans Ü zu 12 Jahren Haft verurteilt, wegen vielfacher sexualisierter Gewalt gegen Mädchen. Oliver Vogt sagt, er habe sich in seiner Tätigkeit bei der katholischen Kirche um Gerechtigkeit für Betroffene bemüht. Doch dann sei er in einen Gewissenskonflikt geraten.
Ich habe zunehmend gemerkt, und das mache ich ganz bewusst auch an diesen Aussagen von Verantwortlichen fest, die nie irgendwie persönliche Verantwortung übernommen haben, die immer gesagt haben, es waren die anderen, es war das System, es war das. Und dieses Gefühl zu haben, in so einem System mitzuwirken und im Endeffekt bei denen, die die Verantwortung haben, nicht zu bewirken, dass ein Umdenken stattfindet und dass mal irgendjemand sagt, ich habe einen Fehler gemacht, obwohl es nachweislich und klar war. Das hat mich an meine Grenzen gebracht und dann habe ich gesagt, ich kann in diesem System diese Tätigkeit nicht mehr ausführen.
Dass die römisch-katholische Kirche das Unrecht selbst aufarbeiten kann, bezweifelt der einstige Aufarbeiter Oliver Vogt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Kommission auf staatlicher Ebene braucht, die sich die Vorgänge in der Kirche anguckt, weil Kirche selber wird es nicht hinkriegen. Das haben sie jetzt in den letzten Jahren zu Genüge versucht, wenn man sieht, wo wir im Moment mit den Bemühungen stehen. Wir sind jetzt im Jahr 2022, 2010 ist das Ganze in die große Öffentlichkeit gekommen. Kirche selber kennt es noch viel länger. Und was ist seitdem passiert? Es ist so wenig, dass einfach deutlich wird, dass die Kirche es selber nicht kann, vielleicht auch an vielen Stellen nicht will. Und deswegen, glaube ich, muss der Staat an dieser Stelle Verantwortung übernehmen und muss sagen, bei der Vielzahl von Fällen, und wir reden ja über eine extrem hohe Zahl von Betroffenen allein im Bereich der katholischen Kirche, ist eine Aufarbeitung, eine Kommission auf staatlicher Ebene, wie auch immer man sie organisiert, völlig unabhängig von Kirche, zwingend notwendig. Und die Ergebnisse in den Ländern, wo das stattgefunden hatte, sind ja auch sehr eindeutig.
In Frankreich wurde vor einigen Monaten das Ergebnis einer staatlichen Untersuchungskommission präsentiert. Sie wertete Akten aus, hörte Betroffene und Zeitzeugen. Mehr als 300.000 Betroffene sexualisierter Gewalt habe es nach 1945 in Frankreichs katholischer Kirche gegeben, schätzte das Expertenteam. Allein diese Zahl macht die gesellschaftliche Dimension deutlich. Soziologe Gerd Pickel sieht nun den deutschen Staat auch in der Pflicht.
Es ist kaum vorstellbar, dass wir einen Staat haben, in dem es sozusagen Institutionen gibt, die jenseits des Staates und der Gerichtsbarkeit agieren. Das Problem ist natürlich, man ist in diesen ganzen verschiedenen Kirchenstaatsverträgen, auch gerade mit Rom übrigens, was die katholische Kirche angeht, natürlich verflochten. Das ist quasi eine Rechtsprechung, die man nicht so einfach durchbrechen kann. Bisher hat man sich gescheut, in dieses Problemfeld hineinzutreten. Das ist eigentlich einer Demokratie nicht mehr angemessen.
Wie schwer die Entflechtung ist, zeigen unter anderem die Reaktionen auf die jüngste und letzte Stellungnahme des unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, kurz UBSKM, Johannes Wilhelm Röhrig. Kurz bevor er seine Tätigkeit beendete, forderte er, die aktuelle Regierung solle sein Amt stärken und die Institutionen zu einer Zusammenarbeit verpflichten. Zudem sollte, so Röhrig,
der Aufarbeitungskommission beim UBSKM-Amt über ein gesetzliches Fundament ein klares Mandat erteilt werden, damit dieses staatliche Gremium in die Lage versetzt wird, bundesweit institutionelle Aufarbeitungsprozesse zu begleiten, zu beraten sowie die Einhaltung konkreter Standards bei der regionalen Aufarbeitung und der vor Ort, insbesondere hinsichtlich Unabhängigkeit, Transparenz und Betroffenenbeteiligung, zu überwachen.
Ein klares Kontrollmandat zu bekommen ist schwierig. Die Zuständigkeit scheint unklar. Bundesjustizminister Marco Buschmann twitterte am 31. Januar 2022:
Sexueller Kindesmissbrauch ist eine schwere Straftat. Die katholische Kirche sollte alles tun, um solche Taten aufzuklären, wenn Mitarbeiter aus ihren Reihen daran beteiligt sind. Wer als Vorgesetzter systematisch wegschaut, kann psychische Beihilfe begehen.
Bisher stand kein kirchlicher Vorgesetzter wegen einer solchen Beihilfe vor Gericht. Im Prozess gegen den katholischen Priester Hans Ü vor dem Kölner Landgericht waren Amtsträger, darunter der frühere Kölner Personalchef und heutige Hamburger Erzbischof Stefan Heese, nur Zeugen. Auf der Anklagebank saßen sie nicht. Marco Buschmanns Aufklärungstweet bezieht sich auf nicht verjährte Fälle. Aufarbeitung hingegen ist ein gesellschaftlicher Prozess, nicht nur ein juristischer. Auf die Frage des Deutschlandfunks, ob und wie sich die neue Bundesregierung an der Aufarbeitung beteiligen könnte, erklärt das Justizministerium:
Die umfassende Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs ist in erster Linie Sache der Kirchen selbst. Hier geht es zum einen darum, die einzelnen Missbrauchstaten, auch soweit verjährt, aufzuklären und die Opfer zu identifizieren. Für die Betroffenen bedarf es Anlaufstellen, ihre heutigen Bedarfe müssen ermittelt und angemessene Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden. Zum anderen muss es aber auch darum gehen, das zum Teil systematische Ignorieren bzw. Vertuschen von intern bekannt gewordenen Missbrauchstaten aufzuklären und sich mit den Strukturen auseinanderzusetzen, die ein solches Vorgehen begünstigen. Schließlich wird sich die katholische Kirche den Fragen zur Sexualmoral und zu ihrer Haltung zur Homosexualität und dem Thema Zölibat stellen müssen. Die Verantwortung für diese umfangreiche Aufgabe liegt bei der katholischen Kirche.
Es bleibt also bei der Selbstaufarbeitung. Zum Vorschlag von Johannes Wilhelm Röhrig erklärt das Bundesjustizministerium, man werde sich mit dem UBSKM und dem Familienministerium abstimmen.
Dabei ist der sexuelle Missbrauch in Institutionen insgesamt in den Blick zu nehmen, nicht nur in der katholischen Kirche.
Also ganz sicherlich ist es an der Stelle, wenn es da ein System gibt im Staat, dann sind wir natürlich dabei. Aber dann auch nicht nur die katholische Kirche, sondern dann auch alle Bereiche,
sagte die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz Beate Gillis im Deutschlandfunk. Diese Bedingung, die katholische Kirche möge nicht allein Aufarbeitungsobjekt sein, erfüllt die neue Bundesregierung. Dass sich Aufarbeitung auch auf Sportvereine und andere Jugendeinrichtungen bezieht, steht im Koalitionsvertrag. Eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums verweist auch auf diese Passage. Das Staatskirchenverhältnis bleibt kooperativ, es wird nicht konfrontativ, trotz des offenkundigen Unrechts. Betroffenenverbände betonen seit Jahren, dass sie nicht warten können, bis die römisch-katholische Kirche ihre Sexualmoral entgiftet hat. Die Bundesregierung verweist dagegen auf innerkirchliche Reformkräfte. Von außen erzeugt die Ampelkoalition offenbar kaum Druck. Und es gibt immer wichtigere Themen. Erst Corona, nun der Krieg. Reformerische Verantwortung im Sinne des Bundesjustizministeriums hat zum Beispiel Daniela Ordowski. Die Bundesvorsitzende der katholischen Landjugendbewegung Deutschlands ist eine der Delegierten auf dem Synodalen Weg, einem Gesprächsformat von Bischöfen und Laien.
Ich würde behaupten, dass jetzt auch gerade in den letzten Wochen und Monaten nochmal deutlicher geworden ist, dass es hier vielleicht auch einfach nicht um kleinere Förmchen geht, sondern um eine Revolution, die diese Kirche braucht.
Die Revolution wird auf dem synodalen Weg portioniert in Orientierungs- und Handlungstexten zu Machtkontrolle, Gleichberechtigung der Geschlechter und Sexualmoral. Am Ende steht kein Sturz der Obrigkeit, sondern ein Bittpaket an die Bischöfe. Kürzlich zeigte die Fernsehdokumentation »Wie Gott uns schuf«, welches Leid das katholische Arbeitsrecht für queere Beschäftigte bedeutet. Wer als Mann einen Mann oder als Frau eine Frau heiratet oder wer nicht ins binäre Geschlechtsraster passt, riskiert die Kündigung. Einige Bischöfe und Generalvikare beeilten sich, die Regelungen in ihrem Bistum abzumildern. Über ein neues Arbeitsrecht wird beraten. Aber
und auch das ist etwas, was die Bischöfe schon längst hätten machen können. Sie wussten um die Angst der Menschen und haben es nicht getan.
Ohne huldvolle Kirchenherren geht es nicht. Die demokratische Politik appelliert an Repräsentanten des nicht-demokratischen monarchischen Systems. Die römisch-katholischen Reformgruppen sind erst recht auf die Bischöfe angewiesen. Konfrontation wegen Missbrauchsvertuschung scheint taktisch unklug. Man braucht die verbal Veränderungsbereiten, um auf dem synodalen Weg ein Stückchen weiterzukommen. Gerade überbieten sich der aktuelle Vorsitzende der Bischofskonferenz Georg Betzing und sein Vorgänger Reinhard Marx darin, die Abschaffung des Pflichtzölibats zu fordern. Daniela Ordowski beschreibt die Spannung für die Laien.
Auf der einen Seite miteinander gemeinsam um Veränderungen in dieser Kirche zu ringen und gleichzeitig ich persönlich auch oft das Gefühl habe, mit gewissen Bischöfen fast schon gar nicht mehr sprechen zu wollen, bis sie ihre eigene Schuld eingestanden haben. Und da gehört natürlich auch Heese, da gehört Marx mit dazu. Aber es bringt uns halt in eine schwierige Situation auf diesem synodalen Weg, weil es ist die einzige Chance oder eine der Chancen, die wir gerade haben, diese Kirche zu verändern Und die wollen wir auf dem synodalen Weg auch nutzen.
Religionssoziologe Gerd Pickel hält Reformen schon aus Gründen des kirchlichen Selbsterhalts für notwendig.
Also wenn man quasi immer nur blockiert, dann fällt das einem zum Schluss auf die Füße. Wenn man quasi sich nicht anpasst, nicht zeigt, dass man auch in der Gesellschaft, in der man sich befindet, funktionabel ist, also mit dieser operieren kann, und das ist bei uns eben eine Demokratie, dann wird das irgendwann einfach so sein, dass man sagt, na okay, dann brauchen wir euch nicht mehr.
Oliver Vogt, der frühere Kölner Interventionsbeauftragte, glaubt nicht daran, dass die Vorstellungen von demokratischer Teilhabe, Gleichberechtigung und ehrlicher Aufarbeitung bald Wirklichkeit werden. Er hat sich nicht nur von der Arbeitgeberinnenkirche verabschiedet, er ist vor einem Jahr ausgetreten, trotz tiefkatholischer Sozialisation.
Dieser Institution, der will ich nicht mehr angehören, weil diese Verlogenheit, dieses wir schützen uns gegenseitig, diese Unehrlichkeit, diese falsche Art, den Menschen mit dem Zeigefinger zu zeigen, wie sie zu leben haben und selber sich da nicht dran zu halten. Diese ganzen Dinge sind so stark geworden in mir, dass ich gesagt habe, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich diese Institution, diese Organisation nicht mehr unterstützen und möchte da auch nicht mehr Mitglied sein.
Stützen oder stürzen? Daniela Ordowski ringt weiter mit sich und dem System. Sie hat sich eine Frist gesetzt.
Wenn sich diese Kirche nicht ändert, kann ich, glaube ich, nicht dabei bleiben. Ich habe das Gefühl, dass es sehr vielen Menschen gerade so geht.
Mit diesem Beitrag von Christiane Florin geht unsere Sendung Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende.